Willkommen, poslušalci Mr. Lingua Revisited. V današnji ediciji se bomo posvetili Avstriji, njenemu jeziku in Avstrijcem, ki živijo v Sloveniji. Seveda boste takoj pomislili, da v Avstriji vendar govorijo nemško in da mogoče le malo bolj zavijajo kot Nemci. Avstrijski jezikoslovci pa seveda trdijo, da je avstrijščina samostojen jezik in se ga zato prizadevajo prijaviti kot takega v Evropski uniji. Drugi pa še vedno trdno ustrajajo pri tem, da ni avstrijski jezik nič drugega kot južno-nemški dialekt, bavarščina torej. Toda dejansko velja avstrijski jezik za standardiziran jezik in na našem radiju smo mu posvetili že samostojno oddajo z naslovom Lingua Whereabouts, ki jo lahko poslušate v našem arhivu z MP3. Današnji Mr. Lingua je pravzaprav Miss Lingua, saj smo se pogovarjali s Kristin Okresek, vodjo Avstrijskega inštituta oziroma Osterreich Institut Ljubljana. Gospa Okresek je v Sloveniji od leta 2003, že leto kasneje pa je bila izvoljena za slovensko tujko leta na tekmovanju Guest Star. Na filozofski fakulteti se je odlično naučila tudi slovenščine, vendar smo se v današnjem intervjuju z njo raje pogovarjali v nemščini oziroma avstrijščini. Saj je namen te oddaje ravno poslušanje in potencialno razumevanje obravnavanega tujega jezika. Pa poslušajmo, kaj nam je gospa Okresek povedala za začetek.
Was können Sie uns zuerst allgemein über das Österreich-Institut erzählen?
Das Österreich-Institut ist eine österreichische Einrichtung in Slowenien zum Beispiel, deren Aufgabe es in erster Linie ist, Deutsch als Fremdsprache zu unterstützen. Das bedeutet, wir haben Sprachkurse für Individualpersonen, für Einzelpersonen, für Firmen, für Kinder. Wir haben Spezialkurse für Juristen, für Banker, für Krankenpfleger. Also was immer man in Bezug auf die deutsche Sprache sucht, findet man am Österreich-Institut. Und das Österreich-Institut gehört eben der Republik Österreich und es gibt Institute in Europa, in Rom, in Budapest, in Bratislava, in Brünn. In Polen gibt es drei sehr große Institute. Das Österreich-Institut Ljubljana gibt es seit 2004. Und das neueste Institut, das wir haben, ist in Istanbul. Also das ist das, was am weitesten entfernt ist, das Österreich-Institut Istanbul.
Mhm. Und wann wurden diese Institute gegründet?
Das Österreich-Institut gibt es seit 10 Jahren. Wir haben im Jahr 2007 10-jähriges Jubiläum gefeiert. Es werden immer mehr Institute eröffnet. Das stimmt gar nicht, das letzte Institut, das eröffnet wurde, ist nicht Istanbul, sondern Beograd. Belgrad beginnt jetzt und die offizielle Eröffnung kommt erst im Herbst vom Österreich-Institut Belgrad, aber das ist das Neueste sozusagen. Und unsere Struktur wächst, es kommen immer mehr Institute dazu und an diesen Österreich-Instituten lernen 10.000 Leute pro Jahr Deutsch, also an allen Instituten zusammen. Das ist eine beachtliche Zahl.
Aber ihr seid nur in Europa.
Ja, dabei sind wir nur in Europa und nicht wie das Goethe-Institut eben auf der ganzen Welt verstreut. Wir sind noch viel jünger als das Goethe-Institut und unsere Aufgaben sind noch nicht hundertprozentig gleich. Goethe hat meistens Kultur und Sprache, das Österreich-Institut hat in erster Linie Sprache. Und das bedeutet, wir sind wirklich für die deutsche Sprache der Ansprechpartner, zum Beispiel in Slowenien oder in anderen Standorten. Es gibt auch Standorte wie Polen zum Beispiel, wo es eben sehr große Österreich-Institute gibt und auch Goethe-Institute. Da ist es so, dass die beiden sehr gut zusammenarbeiten, natürlich ist das auch Konkurrenz, aber es ist nicht für keinen der beiden Seiten unangenehm. Also die existieren nebeneinander und funktioniert sehr gut.
Und wo seid ihr in Slowenien stationiert?
In Ljubljana sind wir genau gegenüber von Križanke, meinem Lieblingsort in Ljubljana, ganz im Zentrum der Stadt, genau gegenüber vom Eingang zur Sommerbühne in Križanke. Haben wir Räumlichkeiten in einem alten Haus im zweiten Stock, sehr helle, freundliche Räumlichkeiten. Unten gibt es die Musikalin Anton Hartmann, die kennt jeder. Und im zweiten Stock ist das Österreich-Institut.
Avstrijski inštitut je torej državna inštitucija, ki je v prvi vrsti namenjena poučevanju nemščine v tujini. Nudijo individualni in skupinski pouk, nemščino za vrtce pa do specializirane nemščine za določen poklic. Prvi inštituti so bili ustanovljeni pred 11 leti, tako da so lani praznovali 10. Obletnico obstoja. Zaenkrat se nahajajo le v Evropi in še to predvsem v vzhodni in južni Evropi. Trije veliki inštituti delujejo na Poljskem, v Varšavi, Krakovu in Vroclavu, drugi pa so v Brnu, Bratislavi, Budimpešti, Rimu in Ljubljani. Zadnja dva pa sta se odprla v Istanbulu in v Beogradu. Na vseh inštitutih skupaj se vsako leto uči nemščino okoli 10 tisoč ljudi. V Ljubljani deluje Avstrijski inštitut od leta 2004, nahaja pa se na trgu Francoske revolucije 6 nasproti Križank.
Also, Sie haben schon über das Goethe-Institut erzählt, aber könnten Sie uns vielleicht mehr darüber sagen? Gibt es eine Konkurrenz oder eine freundschaftliche Zusammenarbeit zwischen euch?
Es gibt eine freundschaftliche Zusammenarbeit. Das Goethe-Institut ist circa gleich lang in Ljubljana wie das Österreich-Institut. Das Goethe-Institut bietet keine Deutschkurse für die Öffentlichkeit an, wie wir das machen. Das heißt, wir sind auch keine direkte Konkurrenz. Es gibt also Deutschkurse für Ministerien von Goethe, aber eben so Kurse für die Öffentlichkeit nicht. Die Zusammenarbeit in den letzten Jahren hat vor allem darin bestanden, wir haben zum Beispiel den Europäischen Tag der Sprachen gemeinsam organisiert, gemeinsam überlegt, was man machen kann. Unser Ziel ist dasselbe, nämlich Deutsch als Fremdsprache zu unterstützen in Slowenien. Das heißt, wir ziehen an denselben Strang. Die andere Sache ist, wir hatten in den vergangenen Jahren ein gemeinsames Projekt zur Unterstützung von besonders engagierten oder besonders begabten Schülerinnen und Schülern, also die in Deutsch besonders gute Noten haben. Da hatten wir eine Aktion, dass wir die besten Deutschsprechenden sozusagen ausgewählt haben und mit ausgezeichneten Stipendien versorgt haben für Österreich und Deutschland. Und das haben wir mit dem Goethe-Institut gemacht. Also es gibt immer wieder Dinge, die wir gemeinsam organisieren und das funktioniert sehr gut.
Also ich habe gesehen, dass ein Motto steht, dass bei euch das Deutschlernen interessant ist.
Ja.
Was bedeutet das? Wie lernt ihr Deutsch?
Also die eine Sache ist eben die, dass viele, die Deutsch gelernt haben, in der Schule oder halt auch in anderen Institutionen früher, dass sie sagen, sie finden Deutsch ganz schwer, weil eben die deutsche Grammatik nicht einfach ist. Und bei uns ist es so, dass wir nicht nach einer Methode arbeiten, sondern wir arbeiten nach einer Vielfalt von Methoden. Eine Sache, die bestimmt im Vordergrund steht, ist Lernerautonomie. Das heißt, der Lerner oder der Kursteilnehmer entscheidet selbst, was er braucht, was er gerne lernen möchte. Und in dem Moment wird das interessanter auch, weil die Verantwortung nicht nur beim Kursleiter liegt, beim Lehrer, sondern die Verantwortung muss der Lernende selbst übernehmen. Und in dem Moment, wo man nicht sagt, du musst das und das lernen, sondern wo man den Kursteilnehmer fragt, was ist denn am interessantesten für dich von dem, was wir die letzten 90 Minuten gemacht haben, dann muss man sich selbst aktivieren, dann muss man sich selbst überlegen, welche Wörter könnte ich gebrauchen, wozu brauche ich eigentlich Deutsch? Und dann übernimmt der Lernende selbst die Verantwortung und das macht den ganzen Unterricht spannender. Der Unterricht am Österreich-Institut ist sehr abwechslungsreich. Also Sprechen steht in jedem Fall im Vordergrund, sehr kommunikativ. Ich weiß nicht, wir arbeiten viel mit Rollenspielen zum Beispiel. Wir arbeiten viel in Paaren, in Gruppen. Wir machen Mini-Projekte im Unterricht. Also lauter Dinge, die eben nicht wie klassischer Unterricht in der Schule zum Beispiel aussieht oder klassischer Unterricht in einer Einrichtung der Erwachsenenbildung. Das heißt, man sitzt nicht dort 90 Minuten und liest und schreibt, sondern man muss sich eben auch bewegen, man muss aufstehen, man muss sich Informationen zusammenholen. Wir haben zum Glück sind die Räumlichkeiten in unserem Institut so, dass man auch andere Räume außer dem Klassenraum benutzen kann. Das heißt, manchmal gibt es so Mini-Recherchearbeiten, wo man sich eben an 3 Computer verteilen muss. Dann gehen die einen ins Lektorenzimmer und schauen dort nach und die anderen schauen am Laptop da in diesem Kaffeehausbereich nach. Und das Ganze ist sehr lebendig. Also es ist wirklich nicht so, dass man sitzt und zuhört, sondern dass man sich wirklich selbst einbringen muss. Und das macht den Unterricht interessant. Das macht auch den Kursteilnehmern Spaß, wo die sehen, aha, kann eigentlich auch Spaß machen. Am Anfang ist es komisch für die Leute, wenn die dann plötzlich aufstehen oder wenn die, ich weiß nicht, eine Rolle spielen müssen. Oder das ist nur ein Spiel. Trachten Sie das Spiel, das sind nicht wirklich Sie. Und dann, wenn die diese Aktivität schon kennen, nach einer Zeit sagen die, aha, es ist ein Rollenspiel, heute bin ich, ich weiß nicht, ein schlecht gelaunter Kellner, Kellner, der keine Lust mehr hat, Essen zu servieren, weil es schon spät ist, und den spiele ich jetzt sozusagen. Und solche Dinge sind nett. Und es gibt eben, ich weiß nicht, ich persönlich, aber auch alle meine Lehrer arbeiten immer damit, dass man die Neugierde für die Sprache weckt. Dass die Leute wirklich neugierig werden. Ich weiß nicht, sie haben einen Lesetext und es gibt verschiedene Arten, jetzt an einen Lesetext heranzugehen. Man kann das irgendwie Zeile für Zeile lesen, dann schlafen die Leute nach dem fünften Satz ein, weil das langweilig ist. Oder man kann den Text anders aufbereiten, wo dann die Leute denken, was steht denn da drinnen? Eigentlich sehr interessant, die Überschrift ist interessant, worum geht es da? Und es geht immer wieder in unserem Unterricht darum, eben diese Neugierde zu wecken. Dass man auch einen Hörtext, wir arbeiten manchmal mit Hörtexten, die sehr schwer sind für die Stufe, mit der wir arbeiten. Wo ich auch sage, das ist besonders schwer, was wir heute hören, weil da sprechen die Leute nicht 100% Standard zum Beispiel. Wir arbeiten nicht mit Dialekttexten, aber kaum jemand, auch in Slowenien, kaum jemand spricht Standard. Das heißt, dann kommen Wörter, die man halt, ich weiß nicht, die typisch für Österreich oder auch typisch für Deutschland sind, und dann sagen wir den Leuten, das ist besonders schwer, was wir heute machen, aber schauen wir mal, wie viel wir verstehen können. Und dann verstehen die nach dem ersten Mal hören, ich weiß nicht, 20%. Und nach dem sechsten Mal hören, verstehen sie 80%. Und das ist irrsinnig motivierend, weil es eben eine Art hat, mit den Leuten zu arbeiten, die die Leute neugierig macht, wo man wirklich selbst erfahren möchte, was sagen die da eigentlich? Und das ist meine Motivation. So macht es mir Spaß zu unterrichten und so macht es auch mir Spaß, eine Sprache zu lernen. Und versuchen wir in unserem Unterricht weiterzugeben. Und das Feedback der Kursteilnehmer ist sehr positiv.
Und ist dann das Programm auf euren Sprachkursen auf Österreich spezialisiert?
Okay, wir sind ein Österreich-Institut und die Frage ist interessant, die Sie stellen. Wir haben selbstverständlich einen Österreich-Bezug in allen Kursen, sowohl was die Sprache anlangt, als auch was Materialien anlangt, was Inhalte anlangt. Die deutsche Sprache ist eine sogenannte plurizentrische Sprache. Für Englisch zum Beispiel ist es allen klar, dass es ein amerikanisches Englisch gibt und ein britisches Englisch. Für Deutsch ist das den Leuten noch nicht so klar. Und es gibt nicht einen deutschen Standard, sondern es gibt verschiedene deutsche Standards. Genauso wie es einen bundesdeutschen Standard gibt, gibt es einen österreichischen Standard und gibt es einen schweizerischen Standard. Und dieser Standard ist festgelegt. Da gibt es Wörterbücher, da gibt es Grammatiken. Und was wir am Österreich-Institut versuchen, von Anfang an unseren Kursteilnehmern klarzumachen, ist, dass es nicht eine deutsche Sprache gibt. Es sprechen nicht 100 Millionen Europäer genau dieselbe Sprache, sondern da gibt es eben Unterschiede und wir weisen von Anfang an auf diese Unterschiede hin. Wo wir sagen, so sagt man in Deutschland, so sagt man in Österreich, in der Schweiz ist es so. Für die Schweiz bin ich natürlich nicht kompetent und die Schweiz ist auch mir viel unbekannter als Deutschland natürlich. Aber das ist, was wir versuchen, unseren Kursteilnehmern zu sagen. Wenn man den Kursteilnehmern nur einen Standard beibringt, dann kommen die das erste Mal in ihrem Leben nach Kärnten, das ist zufällig nahe, und sind total verzweifelt, dass sie eigentlich nicht verstehen. Und da tun mir die Leute leid. Und deshalb versuchen wir eben von Anfang an darauf hinzuweisen, dass es verschiedene Standards gibt. Am Österreich-Institut lernen wir nicht Dialekt. Also es geht nie darum, Dialekt zu lernen, sondern es ist immer die Betonung auf Standard. Aber man muss irgendwie ins Bewusstsein der Leute bringen, dass Deutsch eben eine plurizentrische Sprache ist, dass es eben nicht nur den Standard von Köln gibt zum Beispiel. Und dass man einfach, ich weiß nicht, im österreichischen Deutsch bildet man das Perfekt von Stehen zum Beispiel mit Ich bin gestanden. Und mir würde nie über die Lippen kommen, ich habe gestanden, das ist für mich ganz fremd. Und dieses Bin gestanden, das gebe ich auch im Kurs weiter. Ich sage, so sagt man in Österreich, das ist österreichischer Standard, das ist korrekt, in Österreich das zu sagen. In Deutschland sagt man, ich habe gestanden, ich habe gesessen und so weiter. Und das wissen die Leute und damit können die ganz gut umgehen. In Slowenien ist es ein bisschen leichter mit dem österreichischen Deutsch, weil natürlich Österreich Nachbarland ist und weil man Österreich kennt und weil man sogar die Dialekte kennt. Ich meine, die Leute, die nach Kärnten oder auch in die Steiermark nach Graz fahren, die werden ja konfrontiert mit diesen Dialekten, die ganz schwer zu verstehen sind. Aber das heißt, es gibt hier ein großes Verständnis für das österreichische Deutsch, einfach weil wir Nachbarn sind.
Ist dann das Österreich-Diplom Deutsch auch gleichwertig dem des Goethe-Instituts?
Genau, also es gibt am Österreich-Institut auch die Möglichkeit, ein Sprachdiplom abzulegen. Und das heißt österreichisches Sprachdiplom. Und da gibt es verschiedene Stufen, also es gibt Diplome für Kinder und es gibt nach jeder Stufe des europäischen Referenzrahmens gibt es die Möglichkeit, eine Prüfung abzulegen. Es gibt KIT 1 und 2 für die Kinder, dann gibt es die Grundstufenprüfung, dann gibt es das Zertifikat, dann gibt es die Mittelstufe, die Oberstufe und eine Wirtschaftsprüfung. Und die Prüfungen sind genauso aufgebaut wie auch die Goethe-Prüfungen. Und es gibt sogar Prüfungen, die Österreich, die Schweiz und Deutschland gemeinsam kreiert haben, wie zum Beispiel die Prüfung Zertifikat Deutsch, die vielleicht die meist abgelegte Prüfung in Slowenien ist. Also die meisten machen das Zertifikat, weil das kann man in der Schule machen, das kann man nachher machen. Das ist so, wenn man das Zertifikat Deutsch hat, dann hat man eine gute Basis im Deutschen. Und deshalb ist es für viele interessant, auch wenn man, ich weiß nicht, sich um einen Job bewirbt und so weiter, dass man eben diese Prüfung hat. Und das Zertifikat ist zum Beispiel eine Prüfung, die eben diese drei Länder gemeinsam gemacht haben, die auch diesen plurizentrischen Anspruch und Ansatz hat. Das heißt, da sprechen nicht nur Deutsche, sondern auch mal ein Schweizer oder ein Österreicher. Und es ist vollkommen egal, ob man die Prüfung am Goethe-Institut oder am Österreich-Institut ablegt. Bei den anderen Prüfungen ist es so, wenn man in Österreich studieren möchte oder wenn man in Deutschland studieren möchte, dann braucht man entweder die Mittelstufenprüfung oder die Oberstufenprüfung. Und es ist so, dass es kein landesweites Gesetz gibt, weder in Österreich noch in Deutschland, wo man sagt, die Prüfung reicht für alle Universitäten. Weil in Österreich die Universitäten autonom sind, das heißt, jede Universität kann selbst entscheiden, welche Deutschprüfung man braucht, um studieren zu dürfen. Und das heißt, wenn Leute zu uns kommen, die bei uns eine ÖSD-Prüfung machen, dann sagen wir meistens, erkundigen Sie sich vorher genau, welche Prüfung Sie brauchen, ob die Mittelstufe reicht, ob Sie die Oberstufe brauchen oder ob Sie die Wirtschaftsprüfung brauchen, je nachdem. Und dann bereiten wir die Leute auf die Prüfung vor. Aber im Prinzip, ja, die Prüfungen sind gleichwertig. Eine ÖSD-Prüfung ist genauso wertvoll wie eine Goethe-Prüfung, hat dieselben Inhalte, ist ganz ähnlich aufgebaut und dieselben Ziele natürlich.
Und wo gibt es dann mehr Teilnehmer, bei euch oder am Goethe-Institut?
Ich weiß die Zahlen nicht vom Goethe-Institut, wie viele Zertifikatsprüfungen die haben. Ich denke aber, dass mehr Leute nach wie vor die Goethe-Prüfung machen. Einfach weil die Goethe-Prüfung bekannt ist, weil es die Goethe-Prüfung schon länger gibt, weil das dauert einfach eine Zeit, den Namen aufzubauen. Die ÖSD-Prüfungen sind günstiger, preisgünstiger als die Goethe-Prüfungen. Wir sind sehr human mit unseren Preisen, denke ich. Und ich sage immer den Leuten, also wenn sie wissen, dass sie nach Österreich gehen, dann ist es bestimmt sinnvoller, eine ÖSD-Prüfung zu machen. Im Prinzip in einem geeinten Europa, in dem es einen europäischen Referenzrahmen gibt, wo man weiß, was es bedeutet, mein Sprachniveau ist B2, müsste es im Prinzip egal sein, ob das eine deutsche Prüfung oder eine österreichische Prüfung ist. Ich ärgere mich manchmal, wenn ich sehe, dass die verschiedenen Institutionen, Universitäten die Prüfungen nicht anerkennen. Ich meine, wenn in einem Referenzrahmen definiert ist, was Niveau B2, Sprachniveau B2 bedeutet, dann muss es egal sein, ob diese Prüfung aus Deutschland oder aus Österreich kommt. Und ich finde das lächerlich, dass es da immer noch so kleinkariertes Denken von beiden Seiten gibt.
Avstrijski inštitut veže z Goethejevim inštitutom bolj prijateljsko razmerje kot pa tekmovalnost. Konkurenca je tudi toliko manjša, ker ljubljanski Goethejev inštitut ne nudi jezikovnih tečajev za javnost. Njun cilj je isti, namreč promocija nemščine kot tujega jezika, zato inštituta včasih tudi skupaj organizirata nekatere dogodke. Poleg tega podpirata oba srednješolce, ki so najboljši v nemškem jeziku in jim štipendijami omogočata brezskrben študij v Nemčiji in Avstriji. Moto Avstrijskega inštituta je, kjer je učenje nemščine vznemirljivo. Vse se zauzemajo za bolj zanimiv način od frontalnega pouka, zaradi katerega se nam je nemščina verjetno v srednji šoli vsem zamerila. Velik podarek dajajo namreč učenčevi avtonomiji, tako da se ta sam odloči za način in vsebino pouka. S tem izpade pouk zelo dinamično, veliko se posvečajo komunikaciji, igranju vlog, delu v skupinah, raziskovalnih nalogah in tako dalje. Vesel Verjetno ste se že vprašali, kakšna je potem ta nemščina na Avstrijskem inštitutu. Gospa Okresek nam je zaupala, da je nemščina pač pluricentričen jezik. To pomeni, da je geografsko zelo razširjena in se zato seveda tudi med seboj razlikuje. To nam je bolj jasno pri angleščini ali srbo-hrvaščini, a pri nemščini je ista situacija. Tako ne obstaja samo en standardiziran nemški jezik, ampak sta tu še avstrijski in švicarski standardiziran jezik s svojim besediščem, slovarjem in pravili.
Ich will dich fühlen, verstehen, dir dabei in die Augen sehen und mit dir den Weg des Lebens bis ans Ende zu gehen. Ich will dich fühlen.
Na tečajih tako vedno opozarjajo tudi na razlike med nemščino in avstrijščino, saj bi, če bi se učili le nemški standard, v pogovoru z Avstrijcem lahko samo debelo gledali. To pa se glede na sosednjo lego držav verjetno dogaja kar pogosto. Na inštitutu poučujejo torej avstrijski standard, ne pa tudi avstrijskih dialektov. In ker gre tu za avstrijski inštitut, je tudi vsebina tečajev bolj ali manj posvečena Avstriji. Izpiti, ki jih je na Avstrijskem inštitutu možno upravljati, so enakovredni tem na Goethejevem inštitutu. Prav tako so mednarodno priznani in ustrezajo evropskemu referenčnemu okviru. Nudijo od izpitov za otroke do avstrijske jezikovne diplome, imenovane ÖSD. V Sloveniji pa je največkrat položen izpit certifikat Deutsch, ki so ga osnovale skupaj Nemčija, Avstrija in Švica, tako da ima vključene vse nemške standardizirane jezike. Poleg tega pa so ti izpiti pri Avstrijcih tudi opazno cenejši kot pri Nemcih.
Und sind die Deutschlehrer in den österreichischen Instituten hauptsächlich Österreicher?
Wir haben Österreicher, wir haben auch deutsche Kollegen, die bei uns arbeiten, oder also Leute, die in beiden Ländern sozusagen zu Hause sind, aber auch slowenische Kollegen. Alle Lektorinnen und Lektoren am Österreich-Institut, sie haben einen starken Österreich-Bezug. Das heißt, Lektorinnen, die hier arbeiten, die slowenischer Herkunft sind, die haben entweder lange in Österreich gelebt, an einer österreichischen Institution lange gearbeitet. Das heißt, alle, die bei uns arbeiten, haben diesen Österreich-Bezug, kennen Österreich gut, sind oft dort, sind oft zu Hause, sind, besorgen sich Material aus Österreich. Also alle haben diesen Österreich-Bezug und das halte ich für wichtig, dass man den hat. Das ist insofern wichtig, als es eben neben der Sprache ganz viele Dinge gibt, die man am Österreich-Institut über Österreich erfahren kann. Wir haben neben den Sprachkursen, die wir anbieten, haben wir eine Reihe an kulturellen Veranstaltungen. Wir arbeiten da zusammen mit dem Österreichischen Kulturforum. Das Österreich-Institut selbst hat kein Geld, kulturelle Dinge zu finanzieren, aber das Kulturforum finanziert, ich weiß nicht, Schriftsteller, Ausstellungen und so weiter. Und das heißt, die Leute, die hier bei uns Kurs machen, die kriegen nicht nur Sprachkurs, sondern die bekommen eine Menge an Zusatzinformationen über Österreich. Zum Beispiel kommt jetzt im April der österreichische Schriftsteller Karl Markus Gauss und wird bei uns lesen. Und das ist ein Schriftsteller, der auch in Slowenien sehr bekannt ist, dessen Bücher ins Slowenische übersetzt sind, der den Willenitzer-Preis vor ein paar Jahren bekommen hat. Und das sind so österreichische Bezüge, die für die Kursteilnehmer interessant sind, weil eben weil man den Karl Markus Gauss auch hier sehr gut kennt. Und dann ist es so, dass wir in den Kursen auch immer wieder Landeskunde mit den Leuten machen, aber nicht so Landeskunde heute lernen wir. Ich weiß nicht, etwas über Salzburg, sondern das ist sehr lebendig. Wir arbeiten also viel mit dem Österreichspiegel, einer Zeitung für den Deutschunterricht, wo es immer aktuelle Informationen aus Österreich gibt. Und da gibt es zum Beispiel Berichte über österreichische Ausstellungen, was läuft gerade, worüber spricht man gerade in Österreich, was ist gerade Thema. Und das sind so, das ist ein Österreich-Bezug, den die Kursteilnehmer auch schätzen. Man sagt, aha, da ist gerade das und das eröffnet worden, das ist eigentlich spannend. Und ich als Wienerin zum Beispiel, ich mache das natürlich auch in meinen Kursen. Ich sage, ich verrate natürlich meinen Teilnehmern, welches mein Lieblingscaféhaus in Wien ist. Das heißt, man erfährt eine Menge über Österreich. Eine Kollegin von mir, die Tirolerin ist, die bringt dann eben Informationen aus Tirol und sagt, also dort ist das so und so, Fasching in Tirol feiert man so und so. Und das macht das Ganze lebendig, das macht das Ganze interessant. Und die meisten Lehrbücher, mit denen wir arbeiten, die haben natürlich immer einen Deutschlandschwerpunkt, weil 80 Millionen gegen 8 Millionen, das ist natürlich ein Argument. Aber für mich ist Deutschland auch Ausland. Und deshalb arbeiten wir ganz viel mit Zusatzmaterialien, mit österreichischen Zusatzmaterialien. Und die Kursteilnehmer erfahren eben über beide Länder eine ganze Menge.
Und was ist das österreichische Kulturforum? Was ist das für eine Organisation?
Das Kulturforum, es gibt eben zwei, das ist ein bisschen verwirrend, es gibt eben zwei Institutionen in Slowenien zum Beispiel, die Österreich finanziert. Das eine ist das Kulturforum der österreichischen Botschaft. Das ist eine Institution, die nur kulturelle Ereignisse unterstützt. Das heißt, die finanzieren Künstler, Transporter und so weiter. Und das Kulturforum in Ljubljana ist sehr aktiv, die machen eine ganze Menge an interessanten Veranstaltungen. Die machen ihre Veranstaltungen aber nicht bei sich im Haus, weil die keine Räumlichkeiten haben. Das heißt, die arbeiten zusammen mit sämtlichen Kulturinstitutionen in Ljubljana, mit St. Leodo, mit Festival Ljubljana und so weiter, aber auch mit dem Österreich-Institut. Und oft ist es so, dass wenn Schriftsteller zum Beispiel kommen, dass das Kulturforum finanziert und wir stellen die Räumlichkeiten zur Verfügung. Und das funktioniert sehr gut. Bei Goethe zum Beispiel ist es so, dass die Kultur und Sprache in einer Institution haben. Bei uns sind es eben zwei Institutionen. Und wir arbeiten seit Anfang an sehr gut zusammen mit dem Kulturforum, weil das sozusagen eine ideale Verbindung ist, dass die finanzieren, wir die Räumlichkeiten zur Verfügung stellen, mitorganisieren. Weil das Kulturprogramm, das zum Beispiel hier am Österreich-Institut abläuft, natürlich für unsere Kursteilnehmer auch interessant ist. Es kommen ganz viele Leute von außen. Wir haben, ich weiß nicht, es gibt zum Beispiel Filmabende, die wir organisieren in jedem Studienjahr sozusagen. Das machen wir zusammen mit der Philosophischen Fakultät. Da kommen vor allem die Germanistikstudenten, es kommen auch Übersetzungsstudenten. Aber diese Filmabende, die nennen sich Wein und Film. Da gibt es einen Film, entweder aus Deutschland oder aus Österreich. Und da kommen, ich weiß nicht, zwischen 30 und 50 Studenten. Und das ist eine Einrichtung, die ich sehr gern habe. Die Philosophische Fakultät ist an mich herangetreten und hat gefragt, ob wir das machen können am Österreich-Institut. Und das ist wunderbar. Das heißt, es gibt eben viele solche Dinge, die wir mit anderen Institutionen gemeinsam organisieren, die für die anderen Institutionen interessant sind, aber auch für unsere Kursteilnehmer. Und das ist so ein Effekt, wo viele Seiten etwas davon haben und das ist sehr nett. Also gerade diese Filmabende zum Beispiel, oder dann haben wir eine sehr nette Aktion, die wir hatten mit Studenten der Übersetzungswissenschaften. Da sind so ganz junge, engagierte Studenten an mich herangetreten und haben gefragt, ob sie hier einen Literaturabend machen können. Zu einem Zeitpunkt, wo das Österreich-Institut vollkommen ausgebucht war mit Veranstaltungen und ich fand die Idee so nett, weil die wollten ihre eigenen Texte auf Slowenisch und auf Deutsch lesen. Das heißt, das sind Texte, die die Studenten selbst geschrieben haben, die sie auch selbst übersetzt haben. Und der Abend war dermaßen nett, die haben, es waren drei Studentinnen, also ein Student und zwei Studenten, die ihre Texte vorgetragen haben und es waren eine Menge an Zuhörerinnen und Zuhörern da. Und das haben die alle selbst organisiert und für solche Sachen stelle ich sehr gerne unsere Räumlichkeiten zur Verfügung, weil das einfach, das sind so Studenten, wie man sie sich wünscht. Also mit denen macht es Spaß zusammenzuarbeiten. Ja.
Und unterstützt dann auch das Österreich-Institut vielleicht auch slowenische Übersetzer, slowenische Verlage, die österreichische Literatur übersetzen?
Nein, das ist eben nicht die Aufgabe des Österreich-Instituts. Es gibt also für alle Belange im Bereich Kultur ist das Kulturforum zuständig. Was Unterstützung von Übersetzungen und so weiter anlangt, das macht in erster Linie Kulturkontakt. Es gibt eine Organisation, die heißt Kulturkontakt, die finanziert und unterstützt Übersetzungen, sämtliche Projekte eigentlich. Aber das macht nicht das Österreich-Institut.
Und arbeiten Sie vielleicht auch zusammen mit dem österreichischen Lesesaal in der Universitätsbibliothek Maribor?
Ja, den österreichischen Lesesaal, der ist eben in Maribor, weil die Politik, die österreichische Politik immer ist, den Lesesaal nicht in der Hauptstadt eines Landes zu machen. Deshalb ist er in Maribor. Maribor hat natürlich einen ganz starken Bezug zu Österreich. Sprechen mehr Leute Deutsch als in Ljubljana. Und wir arbeiten mit dem Lesesaal zusammen immer wieder. Wir haben zum Beispiel für ÖSD-Prüfungen hatten wir eine Kooperation, dass wir eben auch dort ÖSD-Prüfungen ablegen. Wir sind in Kontakt. Ich fahre manchmal zu Veranstaltungen eben auch zu Veranstaltungen, die der österreichische Lesesaal hat. Und das ist eine wunderbare Einrichtung der österreichischen Lesesaal in Maribor. Und wäre praktisch, sowas auch hier zu haben. Aber hier gibt es den deutschen Lesesaal, der sehr gut bestückt ist, den ich auch unseren Kunstunternehmern immer wieder empfehle, weil das wirklich wunderbar ist, dass es immer eine deutschsprachige Bibliothek gibt, wo man sich mit den Büchern auch viel mehr und so weiter ausbauen kann. Und das ist eine sehr schöne Einrichtung der Leute.
Učitelji na Avstrijskem inštitutu niso vsi Avstrijci, temveč tudi Nemci in Slovenci. Toda vsi lektorji imajo tesno povezavo z Avstrijo. Inštitut izdaja 4-krat letno tudi časopis z naslovom Österreich Spiegel, v katerem so zbrani članki iz drugih avstrijskih časopisov. V njem so zbrani prispevki o trenutnih dogodkih v Avstriji, kot tudi po svetu in naloge, s katerimi lahko bralec preveri svoje razumevanje vsebine. Ker se Avstrijski inštitut posveča v glavnem jezikovnemu področju, sodeluje s še eno avstrijsko inštitucijo, Kulturnim forumom. Inštitut je sicer v lasti Republike Avstrije, a se do 70% preživlja sam, zato pa nima sredstev za podpiranje kulturnih dogodkov. Tu nastopi Kulturni forum Avstrijske ambasade, ki je izključno namenjen promociji avstrijske kulture. A ker forum nima lastnih prostorov, gostuje po raznih slovenskih ustanovah in v prostorih inštituta. Medtem, ko sta pri Getejevem inštitutu jezik in kultura združena pod isto streho, sta ti domeni pri Avstrijcih posebej, a tesno povezani. Vendar sodeluje Avstrijski inštitut tudi z drugimi ustanovami. Tako na primer organizira skupaj s Filozofsko fakulteto filmske večere imenovane Wein und Film, kjer si študentje lahko ob srebanju vina ogledajo nemško govoreč film. Poleg tega omogoča tudi študentom prevajalstva literarne večere, na katerih prebirajo lastna in prevedena dela. Prevajanje avstrijske književnosti pa podpira še ena tretja avstrijska organizacija, Kulturkontakt Avstrija. Avstrijski inštitut tudi tesno sodeluje z avstrijsko čitalnico v Univerzitetni knjižnici Maribor, kjer tudi omogoča opravljanje svojih izpitov nemščine.
Welche kulturelle Ereignisse organisiert das Institut in Kürze?
Das nächste große Ereignis wird eine Ausstellung sein, und zwar nennt sich die Ausstellung Die unbekannten Europäer. Das ist eine sehr spannende Ausstellung, weil es um unbekannte europäische Minderheiten geht. Und zwar gibt es ein Buch von Karl Markus Gauss, das heißt Die sterbenden Europäer, das am Anfang der 2000er erschienen ist, 2002, in dem der Karl Markus Gauss verschiedene europäische Minderheiten, die nicht bekannt sind, beschreibt. Die Sepharden von Sarajevo zum Beispiel, die Aromunen, aber auch die Gucea. Und da gibt es einen sehr schönen Text über die Gucea, das heißt Der Wald der Geschichte in der Gottsched. Und ein österreichischer Fotograf namens Kurt Keindl ist zusammen mit dem Karl Markus Gauss jahrelang durch Europa gefahren und hat eben diese europäischen Minderheiten besucht und fotografiert. Der Gauss schreibt die Texte, der Kurt Keindl fotografiert. Und diese Ausstellung wird am 18. März am Österreich-Institut eröffnet. Mit nur einem Teil. Insgesamt sind es 80 Bilder, wir können nur ca. 40 zeigen, aber es ist ein großer Teil der Ausstellung eben den Gucean gewidmet, dann den Sepharden und den Aromunen. Und das Nette ist, dass es eben Fotos gibt, die sind sehr berührend, die Fotos. Fotos und Texte von Karl Markus Gauss. Und zur Finissage der Ausstellung, zum Ende der Ausstellung, am 9. April kommt der Karl Markus Gauss und liest. Und das ist ein Kulturevent, auf das ich mich freue. Das finde ich spannend. Das organisieren wir zusammen mit dem Kulturforum und der Germanistikabteilung der Philosophischen Fakultät in Ghana. Und alle sind herzlich eingeladen, dazu zu kommen. Das wird ein nettes Event werden.
V prostorih Avstrijskega inštituta se bo ta mesec odprla fotografska razstava z naslovom Neznani Evropejci. Njena avtorja sta avstrijski fotograf Kurt Keindl in slovenski javnosti dobro znan pisatelj Karl Markus Gauss. Skupaj sta v preteklih letih obiskala 5 najmanjših narodnih skupnosti v Evropi – Aromune, Sefarde, Kočevarje, Arbereše, Lužiške Srbe in Degese. Črnobele fotografije bodo spremljali odlomki iz Gaussove knjige Umirajoči Evropejci. Otvoritev bo naslednji torek, 18. marca, ob zaključku razstave 9. aprila, pa bomo imeli priložnost videti Karla Markusa Gaussa v živo, ko nam bo prebiral iz svoje knjige.
Seit wann wohnen Sie in Slovenien und wissen Sie vielleicht, wie viele Österreicher gerade in Slovenien leben?
Ich bin seit Herbst 2003 hier und ich habe überhaupt keine Informationen, wie viele Österreicher in Slowenien leben. Es sind nicht so wenige, ich kenne eine ganze Menge Österreicher, die wir hier leben und arbeiten, aber offizielle Zahlen weiß ich nicht, also kann ich nicht sagen.
Haben Sie vielleicht dann irgendwelche Organisationen, Vereine, Treffen?
Also es gibt Organisationen, zu denen Österreicher kommen, aber das sind jetzt nicht, das sind keine Vereine oder keine Treffen, in dem Sinn, glaube ich, wie Sie das meinen. Es gibt natürlich eine Menge Österreicher, die zu österreichischen Veranstaltungen kommen, zu Konzerten, Ausstellungen und so weiter. Dann gibt es eine Einrichtung in Slowenien, die Außenhandelsstelle. Das heißt, eine wirtschaftliche Einrichtung, wo vor allem österreichische Unternehmer hinkommen, wo es Treffen gibt, wo sich österreichische Firmen sozusagen treffen. Solche Dinge gibt es viele, aber es gibt eben, also meines Wissens, keinen österreichischen Stammtisch zum Beispiel. Es gibt einen deutschen Stammtisch, zu dem ich auch manchmal gehe, zu dem auch manchmal österreichische Kollegen kommen, aber sowas kenne ich nicht für Österreich. Und ich denke, das ist einfach, weil Österreich zu nah ist. Also man kann jederzeit nach Österreich fahren, ich habe auch kein Heimweh. Ich meine, man ist auch sofort über der Grenze. Ich fühle mich jetzt nicht, so fern der Heimat hier. Auch deshalb nicht, weil Slowenen und Österreicher mentalitätsmäßig sehr ähnlich sind. Also ich fühle mich überhaupt nicht, ich weiß nicht, fremd oder ganz im Gegenteil, ich fühle mich sehr, sehr zu Hause hier. Mhm.
Ja, das sollte ich Sie eigentlich auch fragen. Wie ist das? Meinen Sie, dass sich die Kulturen der Österreicher und Slowenen ähneln?
Ja, also die Kulturen ähneln sich sehr, sehr. Und ich kannte ja Slowenien vorher nicht. Ich bin also im Laufe der Jahre immer wieder mal nach Ljubljana gekommen zu einem Konzert, aber ich hatte kein Bild von Slowenien und ich war fast entsetzt, wie ähnlich die österreichische und die slowenische Mentalität, aber auch Kultur ist. Ich finde, dass es sehr, sehr ähnlich ist. Also ich weiß nicht, von der Volksmusik bis zur Populärmusik, also ich finde, dass kulturmäßig wirklich kein großer Unterschied besteht und auch mentalitätsmäßig finde ich nicht. Ich finde es sehr angenehm, in Slowenien zu arbeiten, weil die Mentalität sehr unserer entspricht. Ich finde, meine Erfahrung ist, dass die Leute sehr verlässlich sind, dass man Termine einhält und so weiter. Und also ganz, ganz wenig Unterschiede. Erschreckend wenig Unterschiede, denke ich mir manchmal. Und ich denke, ein bisschen mehr Exotik. 1000 Kilometer südlicher hätte man das. Und deshalb habe ich eben auch kein Heimweh, deswegen habe ich auch nicht das Bedürfnis, mich einem österreichischen Stammtisch anzuschließen, wenn es sowas gäbe. Und ich meine, natürlich ist es so, wenn ich hier in Slowenien lebe, dass ich in die Kultur integriert sein möchte und nicht so sehr meine suche, weil das eben auch für mich interessant ist, dass ich eben, ich weiß nicht, mit den Leuten hier lebe, arbeite und so weiter.
Sie haben aber auch Slowenisch gelernt und wie schwer war es für Sie?
Für mich ist es ein bisschen leichter, weil ich habe vorher in Kroatien gearbeitet, ich war Lektorin an der Universität in Rijeka und konnte schon Kroatisch. Das heißt, das ist einerseits leichter, weil es viele Ähnlichkeiten gibt, andererseits ist es schwerer, weil man eben auch schnell die beiden Sprachen vermischt und es zu Interferenzen kommt. Ich finde Slowenisch relativ schwer zu lernen. Ich habe an der Philosophischen Fakultät einen Kurs gemacht, der super war, oder zwei Kurse gemacht, die sehr, sehr gut waren, wo ich sehr gute Lehrer hatte und wo ich das motivierend fand, das zu lernen. Aber es gibt bestimmte Dinge im Slowenischen, die ich wahrscheinlich nie lernen werde, wie Dvojina, das ist mir immer noch ein Rätsel für so ganz alltägliche Dinge. Kann ich das verwenden, nach Koplacera, kann ich auch sagen, aber sobald es ein bisschen komplizierter wird, tue ich mir schwer. Und das habe ich so das Gefühl, das wird nie richtig in meinen Kopf reingehen. Und, ich finde, dass es ganz schön schwer ist, eine Sprache zu lernen. Für mich als Lehrerin sozusagen ist es natürlich total interessant, in der Rolle der Lernenden zu sein. Das tut mir sehr gut, zu sehen, wie schwierig ist das eigentlich, wie lange brauche ich, bis ich überhaupt meinen ersten Satz formulieren kann. Ich kann mich erinnern, als ich mein erstes slowenisches Gespräch am Telefon mit einer Postbeamtin geführt habe. Ein Mini-Dialog sozusagen, aber ich war so stolz, als ich aufgelegt habe, dass ich das jetzt auf Slowenisch gemacht habe. Und das tut uns so gut, das selbst zu erleben wieder, wie ist das, eine neue Sprache zu lernen? Da ist man total unsicher, man fühlt sich wie ein Kind, das ist total schwierig eigentlich, da mal einen Satz zu formulieren und dann ist noch dazu vielleicht falsch. Und deshalb tut uns das gut. Aber also ich finde es Slowenisch nicht einfach zu lernen. Ich verstehe mittlerweile so gut wie alles, ich kann sehr viel sagen, ich mache viele Fehler, die Fälle finde ich ganz, ganz schwer, also das ist so eine Sache, wo ich immer noch überlegen muss und viele Fehler mache, aber damit muss ich auch leben können. Also ich darf auch nicht zu perfektionistisch sein, was mein Slowenisch anhört, weil das wird nie perfekt sein.
Ja, das ist das Gleiche wie bei den Slowenen mit dem Deutsch.
Genau, genau. Und ich als Muttersprachlerin im Deutschen zum Beispiel, ich bin auch, glaube ich, toleranter als jemand, der Deutsch als Fremdsprache gelernt hat. Weil ich weiß, wie schwierig das ist und weil es auch nicht so tragisch ist, wenn man mal einen Fehler macht. Wenn man mal einen Artikel falsch sagt, versteht man trotzdem noch. Ich meine, da geht die Welt nicht unter. Und bei mir ist es eben auch so mit meinem Slowenischen, dass ich eben nicht so perfektionistisch sein darf. Interessant ist, dass es ganz unterschiedliche Lernertypen gibt. Also ich bin zum Beispiel so jemand, wenn ich eine Fremdsprache lerne, und ich habe mehrere Fremdsprachen gelernt, dann brauche ich ganz lang, bis ich überhaupt zu reden beginne. Ich verstehe schon sehr viel, aber es dauert ganz lang, bis ich mich überhaupt traue, den ersten Satz zu sagen. Und ich muss ganz sicher sein, dass das richtig ist, dass das stimmt, damit ich mich nur ja nicht blamiere. Und das sehe ich eben ganz oft bei unseren Kursteilnehmern, andere Leute, die haben noch ganz wenig Vokabular und Material, aber die produzieren schon selbst. Und das finde ich wunderbar, das finde ich total mutig und das finde ich immer so schön, wenn jemand einfach so produziert. Und das hätte ich auch gerne für mich selbst, aber das habe ich nicht. Und das sind die besseren Sprachenlerner, die einfach so produzieren, die einfach, okay, ich mache Fehler, aber ich probiere einfach. Und Da muss ich sagen, gut ab vor den Leuten, die so auf eine Sprache zugehen, das finde ich sehr schön zu sehen.
Vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen. Danke. Auf Wiedersehen, danke sehr.
Kristino Kresek živi v Sloveniji že 5 let. V tem času je spoznala kar nekaj svojih rojakov, vendar pravi, da se ne zbirajo v posebna združenja. Avstrijci v Sloveniji nimajo kakšnega stalnega omizja, kot ga imajo Nemci, a ga po njenem mnenju tudi ne potrebujejo. Avstrija je le tako blizu, da nima pravega domotožja, še posebej zato, ker so si Avstrijci in Slovenci tako podobni. Kultura in mentaliteta obeh sta si zelo blizu. Včasih se izdita celo strašljivo sorodni, tako da bi si želela malo več eksotike. Eksotika pa je tista, ki po njenem rojeni Dunajčanki Sloveniji primankuje. Kljub temu si želi gospa Okresek čim bolj integrirati v slovensko družbo. Na filozofski fakulteti se je odlično naučila slovenščine. Pri tem je pomagalo že predhodno znanje hrvaščine, ki jo je študirala na Dunaju, zaposlena pa je bila že tudi kot lektorica na Reški filozofski fakulteti. Pravi, da ima z jezikom še vedno težave, še posebej z dvojino in skloni, in da ima čisto premalokrat priložnost govoriti slovensko. Zanjo je bila pri učenju slovenščine zanimiva obratna izkušnja, ko je bila naenkrat sama v vlogi učenke in kako je bila ponosna nase, ko je uspel prvi pogovor s poštno v službenko. Pri učenju tujega jezika najbolj ceni drznost nekaterih učencev, ki lahko govorijo z omejenim besednim zakladom in enostavno improvizirajo. Sama je bila veliko bolj zadržana in enak problem je pri večini Slovencev, ki sicer znajo nemško, a si ne upajo spregovoriti. Pravi, da pri tujem jeziku ne smeš biti perfekcionističen in da se svet ne bo podrl, če bo kakšen člen napačen. Torej, začnite šprehat. Za konec poslušajmo še, kako to počnejo avstrijski reperi Teksta und Servus.
Okay, hey, auf Wiedersehen und Dankeschön, bis hierher war's sehr angenehm und ohne euch würde schwer was fehlen und außerdem freut man sich, wenn man jemand wieder trifft, den man mag und was man immer gerne tat, macht man am liebsten gleich den ganzen Tag. Ihr hört unsere Geschichten und Lieder immer wieder und wieder und hoffentlich werden sie euch nicht zuwider, denn eins, das sollt ihr alle wissen, was wir euch schulden, passt auf keine Gruß- und Dankeslisten, ihr seid uns mehr wert als nur Randnotizen, eher richtungsweisend wie auf Autobahnen Mittelstreifen, denn zum Glück werden sich manche Dinge immer gleichen, weil es schön ist, wenn man sieht, es wird wird eine Wiederholung geben, wie wenn man einen Zettel findet und weiß, darauf wird stehen.
Auf Wiedersehen und Dankeschön, bis hierher war es angenehm. Und ohne euch wird hier schwer was fehlen. Und außerdem freut man sich, wenn man jemanden trifft, den man mag. Und was man immer gerne tat, macht man am liebsten gleich den ganzen Tag. Ihr hört unsere Geschichten und Lieder immer wieder und wieder. Und hoffentlich werden sie euch nicht so wieder. Denn eines sollt ihr alle wissen, was wir euch schulden, passt auf keine Gruß- und Dankeslisten. Ihr seid uns mehr wert als nur Randnotizen. Eher richtungsweisend wie auf Autobahn der Mittelstreifen. Denn zum Glück werden sich manche Dinge immer gleichen. Was schön ist, wenn man weiß, es wird eine Wiederholung geben. Wie wenn man einen Zettel findet und weiß, drauf wird stehen.
Auf Wiedersehen und Dankeschön, bis hierher war es sehr angenehm. Und ohne euch würde hier schwer was fehlen. Und außerdem freut man sich, wenn man jemand wieder trifft, den man mag. Und was man immer gerne tat, macht man am liebsten gleich den ganzen Tag. Ihr hört unsere Geschichten und Lieder immer wieder und wieder. Und hoffentlich werden sie euch nicht so wieder. Denn eines sollt ihr alle wissen, was wir euch schulden, passt auf keine Gruß- und Dankeslisten. Seid uns mehr wert als nur Randnotizen. Eher richtungsweisend auf Autobahnen Mittelstreifen. Denn zum Glück werden sich manche Dinge immer gleichen. Was schön ist, wenn man sieht, es wird eine Wiederholung geben. Wie wenn man einen Zettel findet und weiß, darauf wird stehen.
Auf Wiedersehen und Dankeschön, bis hierher war es sehr angenehm. Und ohne euch würde schwer was fehlen. Und außerdem freut man sich, wenn man jemand trifft, den man mag. Und was man gerne tat, macht man am liebsten gleich den ganzen Tag. Ihr hört unsere Geschichten und Lieder immer wieder und wieder. Und hoffentlich, wenn sie euch nicht zuwider. Denn eines sollt ihr alle wissen, was wir euch schulden, passt auf keine Gruß- und Dankeslisten. Ihr seid uns mehr wert als so Randnotizen. Eher richtungsweisend wie auf Autobahnen Mittelstreifen. Denn zum Glück werden sich manche Dinge immer gleichen. Weil es schön ist, wenn man sieht, es wird eine Wiederholung geben. Wie wenn man einen Zettel findet und weiß, darauf was stehen.
Wiedersehen und Dankeschön, bis hierher war es sehr angenehm. Und ohne euch wird hier schwer was fehlen. Und außerdem freut man sich, wenn man wieder jemand trifft, den man mag. Und was man immer gerne tat, macht man am liebsten gleich den ganzen Tag. Ihr hört unsere Geschichten und Lieder immer wieder und wieder. Und hoffentlich werden sie euch nicht zuwider. Denn einfach sollt ihr alle wissen, was wir euch schulden, passt auf keine Gruß- und Dankeslisten. Ist halt uns mehr wert als nur Randnotizen. Eher richtungsweisend wie auf Autobahnen Mittelstreifen. Denn zum Glück werden sich manche Dinge immer gleichen. Weil es schön ist, wenn man sieht, es wird eine Wiederholung geben.
Oddajo je berajtala Katarina, gelezal si Maco, aufgenomal pa Mikro. Auf Wiederhören u Montag ob isti uri.